Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcasts. Bis die neuen Folgen Ende des Jahres kommen, werden wir viele Gespräche führen mit Gästen. Heute ist es Toya Diebel. Sie ist Ex-Radiomoderatorin, sie ist Influencerin, sie macht sich lustig über Influencer und wir sprechen über Uncovered, wir sprechen darüber, welche Aufgabe man als Influencer auch hat, dass man auch eine Verantwortung hat. Wir sprechen über die großen Geldgeheimnisse des Instagram-Geschäfts und im Prinzip ist es wie eine kleine Mini-Folge Uncovered, nur mit dem Thema Internet. Ich finde es ganz zauberhaft, dass es diesen Podcast gibt und heute habe ich wieder einen Gast für diesen Podcast. Es handelt sich hierbei um Toya, die, und das möchte ich gleich zu Beginn erzählen, ein Wortspiel benutzt, was ich erst vor kurzem verstanden habe. Toya aber billig. Das ist ja wegen teuer. Was heißt denn Toya aber billig? Ich habe es nicht verstanden. Habe ich es einmal laut mir selbst vorgelesen und wusste, ach, das ist wegen teuer.
Ganz schön
aber
keck,
billig.
Ne?
Das ist ziemlich gut.
Weißt du, das Problem ist daran, dass die Leute, seit sie den Gag verstehen, mich manchmal teuer nennen. Und da werde ich fuchsteufelswild, weil ich heiße halt nun mal Toya.
Ja.
Übrigens wusste ich gar nicht, dass ich heute Gast bin bei dir im Podcast. Ich habe gedacht, wir treffen uns, weil ich dich als Gast bei mir nehme.
Nee, wir machen das Doppelding. Wir machen jetzt hier, das sage ich jetzt mal gleich, so eine Doppelsession. So Podcasts sind ja mittlerweile auch der Marktwirtschaft unterworfen. Das heißt, man muss sie praktisch und funktional lösen. Man hat nicht mehr diese Stundenzeit wie diese Videospiel-Podcasts, die ja gerne mal so 7 Stunden gehen. Das geht nicht, hier wird praktisch gearbeitet. Ich will aber kurz erklären, wer du bist für die Leute, die dich nicht kennen auf meinem Podcast.
Was ich mir natürlich nicht vorstellen kann, ist irgendjemand, den ich nicht kenne, aber gut.
Wir haben uns kennengelernt, fangen wir damit an, ja, als du bei 104.6 RTL, glaube ich, gearbeitet hast.
War KISS FM.
KISS FM.
Richtig.
Was, für Berliner ist ja KISS FM und 104.6 RTL eigentlich das gleiche, nur zwei verschiedene Altersgruppen.
Richtig.
Und da immer das mit diesem, da haben wir damals schon drüber gesprochen, diese Privatradiosender, die diese nicht verstehbaren Gewinnspiele machen. Das habe ich bis heute, dieses, wo
Korrekt.
Man nach oben und nach unten zählen muss. Und da haben wir uns kennengelernt. Du hattest mich eingeladen, glaube ich, für eine Radiosendung, die du dort machst.
Ja.
Und wir sprachen über das Buch in 80 Frauen um die Welt.
Ja.
Genau.
Stimmt. Das ist ja schon ewig her.
Das ist 6 Jahre her.
Wahnsinn.
Ja. Und
ich kenne dich aber schon ein bisschen länger tatsächlich.
Ja.
Ich habe dich das erste Mal, also ich kannte dich, du mich nicht. Ich hatte dich nämlich im Prince Charles das erste Mal gesehen und fand dich total süß. Und dann hat mir irgendjemand erzählt, dass du Thilo bist und dann habe ich gestalkt, glaube ich.
Hm.
Ja.
Für die, die nicht aus Berlin kommen, das Prince Charles ist ein Club, der in einem Rohbetonbau befindet sich im Keller. Und,
war mal cool auch.
Ich war schon lange nicht mehr in dem. Es ist doof mittlerweile?
Ich glaube, da geht man nicht mehr hin.
Okay, das war früher, da war ich bei der Weiß, da konnte man dann immer ganz einfach rein. Und überall konnte man so großkotzig in
den. Ich bin bei der Weiß, plus 10.
Und da war ich ganz gerne, weil ich das da drinnen sehr schön fand. Allerdings waren die Toiletten immer sehr zugig.
Altes Schwimmbad, glaube ich.
Ja, ich glaube, ne? Ja. Da ist ja unten in dem Schwimmbad ist ja dann die Bar drin. Aber Moment, ich will dich ja noch weiter vorstellen.
Ach ja, stimmt. Mhm.
Und also du bist Radiomoderatorin.
Gewesen.
Gewesen bist du gar nicht mehr? Würdest du, also wenn Fritz jetzt sagt, werd mal unser neuer Kuttner, würdest du sagen, nee, mach ich nicht, ich bin keine Radiomoderatorin mehr?
Werden Radiomoderatoren und Moderatorinnen nicht mega schlecht bezahlt?
Das weiß ich nicht.
Also ich wurde sehr schlecht bezahlt.
Also ich war bei Fritz, habe ich mal Blue Moon gemacht und das war katastrophal bezahlt.
Ja. Eigentlich,
nachdem ich es zum Buchhalter gegeben habe, habe ich weniger Geld verdient damit, weil die Gebühr für den Buchhalter meinen Gewinn, den ich gemacht hätte, mit der Radiosendung aufgebraucht hat.
Also ich habe mich tatsächlich vor kurzem erst mit einem Radiomoderator unterhalten. Ich erzähle jetzt nicht von welchem Sender und auch nicht aus welcher Stadt. Und der hat mir erzählt, als er eine Morning-Sendung hatte vor ein paar Jahren, hatte er 2000 Euro brutto bekommen. Und das muss man sich mal geben. Und der war aber, glaube ich... nicht jeden Tag da. Also ich glaube, die haben sich abgewechselt.
Ja.
Aber das muss man sich mal vorstellen.
Um 4 raus und dann...
Früher. Der musste um 2:30 aufstehen. Das muss man sich mal vorstellen. Damit der irgendwie halt um 4 im Studio sitzt. Und um 5 ging, glaube ich, die Sendung los. Und hat da 2000 Euro für bekommen. Jetzt sagt vielleicht irgendeine Krankenpflegerin, ja, also 2000 Euro, das ist ja auch viel Geld. Aber ich meine, der hat halt auch gar kein Leben mehr richtig gehabt.
Ja.
Weil durch
ich dachte auch, dass man da mehr verdient.
Also um vielleicht gibt es auch andere Gehälter. Aber der hat richtig beschissen verdient, ja.
Also... Du bist Ex-Radiomoderatorin, willst auf gar keinen Fall mehr Radiomoderatorin werden,
nein,
weil das viel zu teuer, viel zu wenig, viel zu schlecht bezahlt ist.
Ja.
Dann bist du in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit und auch in meinen Mittelpunkt gerutscht, noch viel mehr, weil du Leute nachmachst. Unter anderem hast du Tatjana Fensterling, wie heißt sie?
Meinst du die Pegida-Frau?
Ja, die Pegida-Frau.
Die hieß Katrin Oertel.
Ach, ich dachte, die mit den krassen Augenbrauen wäre...
Das war Katrin Oertel,
dann
das war
die
Presse... Ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch, das ist ja auch schon ein bisschen her. Ich glaube, das war die Pressesprecherin der AfD, der Pegida.
Ja.
Richtig.
Genau, die hast du sehr gut imitiert, indem du ein Schminktutorial...
Richtig.
Du hast dich lustig gemacht über...
Pegida-Girl.
Über Pegida-Girls und wie sie aussehen. Und du warst das Pegida-Girl. Und das hat mich beeindruckt und ich fand es tatsächlich auch wirklich lustig. Und damit hast du eigentlich auch, glaube ich, das gefunden, was du heute machst. Du bist... du machst dich lustig über Dinge. Du machst dich lustig über Influencer. Was ich wahnsinnig lustig finde, um das Wort nochmal zu benutzen, die Rechtsstreits, die du ja auch bei Instagram unter dem Namen Toja aber billig führst. Du hältst Babys in Backöfen.
Oder einen Toaster.
Oder Toaster. Und du bist eigentlich eine Satirikerin geworden, weil du ein Medium gefunden hast, nämlich Instagram, wo du Persönlichkeiten annimmst, unter anderem im Übrigen auch eine wunderbare Wacken-Persönlichkeit. Wie heißt sie?
Siggi.
Finde ich so, ich bin wirklich erstaunt, und ich sag jetzt was Gemeines, wie unangenehm du aussehen kannst, wenn du Siggi bist.
Das ist ja sogar noch sehr, das ist ja sehr charmant noch ausgedrückt, unangenehm, weil ich sehe eigentlich richtig scheiße aus.
Ja, aber das wollte ich jetzt nicht sagen, weil wir sind am Anfang unseres Gesprächs, da wollte ich jetzt nicht irgendwie...
Siggi, und es gibt ja jetzt seit neuestem auch noch Marvin.
Marvin habe ich noch gar nicht gesehen.
Marvin ist Zocker.
Oh.
Und eigentlich, ich weiß nicht, ob man jetzt Siggi den Rang ablaufen darf, aber Marvin ist so Zocker, trinkt gerne Energy Drinks, hat Volkswagen, Polo, GTI-Treffen.
Da war ich mal auf dem GTI-Treffen.
Ich auch.
Da habe ich mal, musste ich eine Reportage drüber schreiben. Das war hart.
Sehr schlimm.
Ja.
Sehr schlimm.
Da habe ich einen Kollegen von ProSieben getroffen. Jumbo Schreiner. Nee, der hat da moderiert.
Was hat er denn da gegessen?
Das ist so gemein, der arme Kerl. Ich glaube, er hat auf jeden Fall was gegessen. Wahrscheinlich. Ich meine, auf diesem Golf-GTI-Treffen kannst du ja nur Würstchen essen und Schnitzel.
Aber nur XXL-Wurst ist der doch.
Nee, das macht er fürs Fernsehen. Ich möchte jetzt nicht darüber, dass wir den armen Mann darauf reduzieren, dass er nur Würstchen ist.
Große Würstchen.
Der ist nämlich tatsächlich, glaube ich, Uncovered-Fan. Der ist total nett. Immer wenn eine Sendung ausgestrahlt wird, schreibt er mir. Und das ist ja, muss der ja nicht machen. Und dann hatten wir letztes Jahr so blöde Quoten. Und
ja, wirklich?
Hatten wir ja. Und dann hat er, weil wir liefen zu einer ganz komischen Uhrzeit, 21 Uhr.
Ich erinnere mich.
Was eigentlich so eine Unzeit ist, weil entweder guckst du dir 20.15 Uhr Bergdoktor oder du guckst 22 Uhr was Neues, aber du schaltest ja nicht vom Bergdoktor auf Uncovered.
Richtig.
Und dann schrieb er immer, dass ich nicht traurig sein soll mit den Quoten. Das ist ja nur Fernsehen. Die Sendung sei gut. Und das fand ich irgendwie so nett, dass ich seitdem sage, nein, wenn man über Jumbo Schreiner redet, dann hören wir jetzt auf, darüber zu reden, dass der nur Würstchen ist. Das ist auch ein Mensch dahinter, hinter der Wurst. Hinter seinem Wursthunger befindet sich auch ein Mensch.
Auch wenn man sich es kaum vorstellen kann. Was ich übrigens sehr nett an dieser Geschichte finde, was du erzählst, ist, dass Leute heutzutage gar nicht mehr kundtun, wenn sie was gut finden. Weil letzten Endes bekommst du ja nur Feedback oder hauptsächlich Feedback, wenn Leute was scheiße finden.
Ja.
Entweder ist es Kritik, im seltensten Fall ist das auch Kritik, die vielleicht irgendwie, die man annehmen kann. Aber eigentlich ist es immer nur, ist scheiße, langweilig, was soll das, war besser, letzte Staffel geiler, das ist alles nicht echt, das ist gescriptet. Also du kriegst eigentlich immer nur Kritik um die Ohren gehauen, weil die Leute sich natürlich keinen Aufwand machen, um zu sagen, hey, übrigens, ich wollte dir mal sagen, das ist echt toll. Das machen wenige. Sollte man öfter machen.
Ich muss ganz ehrlich sein, die Fanbase, ich nenne sie jetzt einfach mal so, oder die Zuschauer von Uncovered sind wahnsinnig positiv.
Cool.
Und wir kriegen unglaublich viel positives Feedback. Also so auf diesen üblichen Kanälen Instagram und Facebook.
Ja.
Bei YouTube bin ich einfach nicht. Da werden zwar unsere Filme gezeigt und da ist auch immer so, das ist aber lustig, da kannst du die Altersgruppen erkennen, die Art des Feedbacks. Hochinteressant, wie bestimmte Sendungen wahrgenommen werden in verschiedenen Altersgruppen.
Ja.
Facebook, eigentlich wir und unsere Eltern. Instagram, eigentlich wir, das wollen wir sein, aber dafür sind wir eigentlich auch schon zu alt. Und YouTube dann super jung.
Du bist zu alt. Ich bin noch voll jung.
Wie alt bist du eigentlich?
29.
Ja, dann bist du aber auch, ja, dann bist du auf Instagram noch.
Okay, noch darf ich mitspielen.
Noch darfst du mitmachen. Und bei Uncovered ist es aber so, dass die Leute wirklich auch gutes Feedback geben und ich kriege auch sehr viele Zuschriften über Themen, mach doch mal das und es ist nicht irgendwie sowas, mach doch mal was über entführte Hundebabys, sondern irgendwie so, ein entfernter Bekannter von mir sitzt in Bolivien im Knast, kannst du dich mal darum kümmern oder irgendwie ich bin in einer ukrainischen Schlägertruppe und wir arbeiten für den und den Clan, willst du nicht mal über uns berichten, also wirklich richtig gute Sachen.
Das ist ja geil.
Und wenn es negatives Feedback ist, dann stürze ich mich da auch immer rein, also dann meistens.
Habe ich gemerkt, also weil es gibt ja zwei verschiedene Herangehensweisen, die einen, die lassen es an sich abprallen und ignorieren das. Und die anderen, die hauen dann sofort die Tasten, gehen auf jeden Kommentar ein. Mir ist schon aufgefallen, also dich beschäftigt das und du gehst ja vor allem auch auf Kommentare ein, wo ich jetzt mal so sagen würde, die sind nicht unbedingt konstruktiv.
Gerade die mag ich ja mal. Also worauf ich nicht eingehe, ist irgendwie so, du dummer Palfo. Das ist so, dann.
Was soll ist das, Palfo?
Palfo ist so ein, würde ich sagen, Prenzlauer Berger, Friedrichshainer Wort für Idiot.
Ah, so. Nie gehört.
Ist ein schönes Wort, Palfo. Kann man öfter.
Cool.
Es kann aber auch sein, dass es aus, dass es so Nordwestbrandenburg ist.
Palfo? Hat das irgendeine richtige Bedeutung?
Nee, sagt man einfach. Sowas wie, was gibt's denn noch für ein Wort? Nee, lass mich erstmal die eine andere.
Ja, Entschuldigung, ich schweife gerne ab.
Das macht man ja auch bei Podcasts.
Ja.
Dafür wurden sie ja erschaffen.
Richtig.
Also ich gehe meistens auf dieses so, du hast eine Sache falsch verstanden. Da gehe ich sehr gerne drauf ein. Also wenn mir gesagt wird, wie ich etwas zu verstehen habe von Leuten, die nicht akzeptieren, dass andere Leute eine andere Meinung haben. Und darauf gehe ich wahnsinnig gerne ein und diskutiere. Letztes Jahr gab es sogar einen richtigen Shitstorm. Über die Philippinen habe ich berichtet und habe dann eben mich kritisch zu diesem Land geäußert, woraufhin die ganzen dicken Deutschen, die da leben mit ihren 40 Jahre jüngeren philippinischen Ehefrauen, die aus reiner Liebe eine Partnerschaft gebildet haben. Und die haben da einen Hass über mich ausgesät und haben irgendwie mir gedroht, dass sie irgendwelche Scharfschützen am Flughafen positionieren werden, wenn ich das nächste Mal auf die Philippinen reise. Und das fand ich einfach interessant, auch um zu gucken, wie weit das geht. Und dann habe ich zusammen mit einer Halb-Philippiner, die sich bei mir meldete und meinte, bitte nimm meinem Land das nicht so übel, dass die so reagieren. So sind aber diese Expats, die dort leben. Und die hat sich dann in einem Philippinen-Forum angemeldet, wo für mich, also wir zusammen, und hat dann so dieser Mischke. Und dann ging es da aber los.
Nein.
Und wie man so schön im Internet sagt, auch hier dieses strafrechtlich relevantes Zeug haben die dann angefangen zu posten.
Nein.
Und das war total spannend. Und dann habe ich eben weiter mich mit denen unterhalten auf meiner offiziellen Facebook-Seite.
Mhm.
Und dann wollten die mich so bloßstellen. Dann haben die so gegoogelt, was findet man bei Google? 80 Frauen um die Welt, hat früher über Sex geschrieben. So ein Idiot irgendwie. Zum Glück ist mein Abischnitt nicht steht irgendwo im Internet. Das habe ich aber in der letzten Podcast, habe ich den verraten. 3,5.
3,6.
3,5.
Nicht 3,6.
Ah, siehste. Also,
Deswegen sitzen wir hier. Über Sex schreiben oder Podcast machen. Oder beides im besten Fall.
Gibt's und das auch. Ist ja eigentlich das Schönste. Also ich finde ja, das ist ja, dass wir mit unserem schlechten Abitur haben wir gelernt, uns durchzusetzen.
Ja.
Das ist wie so, wenn du Sommersprossen in der Schule hattest und dich keiner mag und deswegen wurdest du lustig.
Ja.
So, wir konnten halt einfach kein Medizin studieren.
Es ging nicht.
Jedenfalls, und dann haben die angefangen, so richtig eben strafrechtlich relevanten Content zu posten, wie sie mich umbringen, wie sie mich erpressen, was sie alles machen wollen. Und diese Philippiner, die mir da geholfen hat, fing dann eben an, die auf meiner Seite mit anzufeuern, dass die dann anfangen, eben so intime Details aus meinem Leben zu posten.
Ah.
Was dann zur Folge hatte, dass ich einen Tag später die Posts aus deren geschlossener Gruppe bei mir auf der Seite gepostet habe und eben gesagt habe, Leute,
ich erinnere mich da dran.
Genau, Leute, guckt euch das an. Hier geht es nicht darum, dass man gesittet miteinander darüber diskutiert, was ist eine Meinung, sondern es geht einfach nur darum, um zu meckern. Und das ist der Beweis. Und danach war auch Stille. Danach haben die sich nicht mehr gemeldet. Also ich habe diese Trolle besiegt. Gemeinsam
Krass.
Mit dieser Philippiner, Halb-Philippiner. Und das war schon irgendwie so, die sind ja eigentlich unbesiegbar Trolle im Internet. Du kriegst die ja nicht weg. Das ist ja.
Ich glaube, es kommt darauf an, was es für Trolle sind, weil es gibt ja auch so Stullentrolle, die vielleicht schon 56 Peter aus Bottrop-Kirchschellen, der irgendwie seinen Senf das fünfte Mal dazugeben will, warum das Flüchtlingsheim abgebrannt werden muss.
Ja.
Also ich finde, das ist eine andere Art Troll, wie jetzt jemand, der sich vielleicht viel besser im Internet auskennt, sich organisieren kann, systematisch Hate Speech oder...
Ja gut, das sind leider die Hardcore-Trolle.
Genau, aber das sind die gefährlichen Trolle.
Ja. Ja. Obwohl ich ja bei diesem Begriff auch immer, das war dann für den Fokus, sollte ich mal eine Reportage schreiben über diese Trollfabriken in Russland.
Trollfabrik, das ist geil. Eine Ausbildung kriegen die da, oder
was? Ja, die kriegen da diese, na, das ist dann so wie die Leute, die auf den Philippinen bei Facebook arbeiten und diese Porno-Videos und die Tod-Videos raussortieren müssen, gibt es halt in Russland dann so Fabriken, wo eben Leute negative Meinungen im Internet verbreiten. Und das Gemeine an dieser Geschichte ist, finde ich, das hat halt nicht nur Russland, das hat halt jedes Land mittlerweile, diese Trollfabriken. Also es ist nicht ein russisches Phänomen, das irgendwie Putin pro Putin gepostet wird, sondern das gibt es ja auf der Trump-Seite genauso. Ja. Das hat die AfD, hat es genauso.
Ich wollte gerade sagen, jetzt wissen wir, wo die ganzen Steuergelder von der AfD reingeflossen sind. Die Trollfabriken.
Die Trollfabriken und die Likes.
Ja, und die Likes, ja.
Ich habe ja noch nie Likes gekauft. Auch, das stimmt nicht. Ich habe ganz am Anfang von Instagram...
Ich auch.
Da habe ich mir mal so, da war das aber so noch normal. Da dachte man, das gehört zu Instagram dazu. Du kaufst ja diese Likes. Aber irgendwie bin ich mir immer so ein bisschen zu schade dafür. Und ich frage mich immer so, das kannst du mir jetzt ja mal erklären, mit diesen, wie Instagram so funktioniert. Weil ich habe jetzt nach der dritten Staffel 11.000 Follower auf Instagram.
Ja.
Und meine ganzen DJ-Freunde aus Berlin, DJ, sagen, das ist viel zu wenig. Du müsstest viel mehr Follower haben. Und ich weiß aber nicht, wie es geht.
Also ich finde auch, für das, was du machst, ist es relativ wenig. Jetzt muss man sich aber auch immer die Zielgruppen ein bisschen angucken. Also Fernsehen ist ja auch nochmal was anderes. Wir reden hier nicht von Online, sondern vom linearen Fernsehen, was wir Uncovered tatsächlich hauptsächlich bedient. Ja. Das ist jetzt ja auch die zweite Staffel, im linearen Fernsehen so stattfindet. Und meiner Meinung nach ist aber gerade Uncovered eigentlich ein Format komplett auch für Online. Also es müsste eigentlich online viel mehr Präsenz bekommen, weil die Leute, die natürlich auch Instagram benutzen oder sehr aktiv sind, sich sehr interessieren, die hängen einfach nur im Internet ab und die gucken kein Fernsehen.
Wir haben jetzt für die dritte Staffel angefangen auch mal, also wir wollen es eigentlich seit der ersten Staffel machen, weil wir finden, dass dieses Format auch in seiner, wenn man es verhäppchend, gut ins Internet passt. Wir haben einfach keine Zeit. Also wir sind so, wenn ich drehe, bin ich ja von Februar bis Oktober weg. Und ich Instagram ist oder Social Media ist Arbeit. Das ist einfach richtige Scheißarbeit, dass du da. Und dann wir haben so einen jungen Praktikanten, der jetzt Volontär bei uns ist, und der schrieb mir mal so eine Art Disposition, wie man das richtig macht.
Ja.
So, bei Twitter musst du das machen, bei Instagram musst du das machen, bei Facebook machst du das. Und ich dann so, ey, das dauert ja 2 Stunden am Tag.
Es ist lang und viel, ja.
Und wir schaffen es einfach nicht. Also wir überlegen jetzt für die vierte Staffel, wir dürfen hier schon offiziell darüber reden.
Oh,
der kommt ja später dann, der Podcast. Für die vierte Staffel überlegen wir tatsächlich, wie kriegen wir das professionalisiert, dass wir dieses Instagram, ohne dass es unauthentisch wirkt, und also machen können.
Ja.
Also, weil wenn du dann so jemand hintersetzt, der so tut, als wäre er ich, der postet, funktioniert das auch nicht. Das ist ja dann
das
auch
bescheuert.
Das
funktioniert nicht. Wobei ich habe zum Beispiel jede Folge von Uncovered gesehen, erste und zweite Staffel, und ich habe, glaube ich, von allen Folgen vielleicht 2 im Fernsehen gesehen.
Du hast die online oder bei YouTube?
Ich habe mir die auf der Seite von ProSieben, glaube ich, ist es, ne? Gab es ja auch ganze Folgen, habe ich mir da, also mache ja voll gut Werbung hier auch gerade. Aber ich habe mir tatsächlich die ganzen Folgen online in der Mediathek angeguckt, weil ich das persönlich sehr gerne mag, entscheiden zu können, wann ich mir was anschaue. Ja.
Und ich glaube auch, besonders jetzt bei der dritten Staffel haben wir gemerkt, bei YouTube, da wurden die nämlich zum allerersten Mal hochgeladen nach Ausstrahlung, weil die Mediathek von ProSieben versteht ja einfach keiner. Das ist ja eine fürchterliche, grausame Mediathek.
Irgendwie habe ich es verstanden.
Klick, klick, und jetzt 17 Mal die Werbung von Nivea angucken, dann 14 Mal Frejonette und so, okay. Und wir hatten zwischen 600 und 800.000 Klicks nach einer Woche.
Siehste?
Und das hat uns bewiesen, dass die, und irgendwie mit so, da kriegt man ja so perverse Analysen zu diesen Videos, sodass die Leute erst nach 25 Minuten oder so aussteigen, und das ist so total ungewöhnlich für YouTube, weil die Leute eigentlich nach einer Minute schon wieder weg sind. Und da haben wir gemerkt, okay, wir müssen damit arbeiten, auch um die Marke, beziehungsweise um das, was wir tun, in die Zukunft zu transportieren. Weil wir, also ich glaube noch nicht an den baldigen Tod des Fernsehens, aber ich glaube eher an den großen Relevanzverlust des Fernsehens, so wie beim Print. Also es wird Print und Fernsehen weitergeben, aber es wird einfach nicht mehr so relevant sein, wie es noch vor 5 Jahren oder so war.
Also ich glaube, dass Uncovered riesiges Potenzial auf Instagram hat, weil wenn ich mir vorstelle, also ich mache ja auch Formate außerhalb von mich selber filmen, wie ich als Siggi oder Marvin oder selbst als Toya Girl irgendwas mache. Ich drehe auch Formate, und die kann man ja stückeln und hochladen.
Ja.
Das heißt, du könntest theoretisch, du sollst jetzt ja keine 45 Minuten Uncovered auf Instagram hochladen, selbst das geht aber.
Ja, mit diesem IGTV, ne?
Genau, Instagram TV. genau, aber du könntest theoretisch einen Teaser oder was, könnte man da auch hochladen, und man kann dann Links hinterlegen und so, also... Ja. Ich glaube, dass wenn die Leute das sehen
möchten... Das habe ich bis heute nicht verstanden, diese Links. Ich versuche ja regelmäßig Links bei Instagram. Und dann habe ich Instagram vor kurzem gefragt, kann ich bitte so einen blauen Haken haben? Und dann kam als Antwort, nein.
Warum?
Aber ich bin keine Person des öffentlichen Lebens.
Also nur weil du im Fernsehen bist, Thilo, ja, heißt dann, das noch lange nicht, dass du so bekannt bist wie eine Bibi oder eine Dagi.
Und da müssen viele Dramen sich abspielen bei dieser blauen Haken-Debatte. Ja. Denn ich habe diese Mail bekommen und da stand drin, sie brauchen nicht auf diese E-Mail zu antworten, die ist automatisiert.
Ja.
Das heißt, dass diese E-Mail, wahrscheinlich gibt es ganz viele, die dann sagen, ihr Ärsche, ich will jetzt aber den blauen Haken und ich darf es auch erst wieder in 30 Tagen versuchen, den blauen Haken zu beantragen.
Es gibt Leute, auch in meinem Freundeskreis, die in irgendeiner Art und Weise irgendwo mal auf einer Bühne standen, aus welchem Grunde auch immer, die einen blauen Haken haben, wo ich mir auch denke, also es gibt halt eine Person, glaube ich, bei Instagram. Wahrscheinlich kriege ich allein durch diese Aussage niemanden blauen Haken. Es gibt, glaube ich, eine Person.
Du hast auch keinen blauen Haken?
Nee, auch
aber
nicht.
Aber du bist ja nun wirklich eine wenigstens eine Internetpersönlichkeit des öffentlichen Lebens.
Das ist, weiß ich nicht. Also,
wie viele Follower hast du?
Fast 45.000.
Das ist super.
Ja. Ja. Also da, ich habe keinen. Und es gibt, wie gesagt, eine Person, die, glaube ich, zuständig ist für Deutschland oder sogar Europa, wenn ich mich recht entsinne. Auf jeden Fall, dieser blaue Haken, der wird ja händisch vergeben. Das heißt, man kann sich ja vorstellen, wie viele Personen natürlich tagtäglich einen blauen Haken wollen und diese Profile müssen ja gecheckt werden. Man kann sich das auch so vorstellen. Ich hatte, als ich mich mal mit so Müttern angelegt habe, die ihre Kinder auf Instagram inszeniert und verkauft haben.
Ganz toll, fand ich super.
Da haben die sich ja mobilisiert und haben mich quasi alle innerhalb kürzester Zeit gemeldet. Wegen anstößigen Sachen, bla bla bla. Ja. Auf jeden Fall wegen tausend möglichen Gründen. Es waren sehr, sehr viele Leute. Und Instagram hat so einen Automatismus, denn wenn sich sehr viele Leute in einer geraumen Zeit melden, dann wirst du rausgenommen, gesperrt.
Ja.
Und dann muss es erst jemanden geben, der quasi dein Profil komplett durchstöbert. Der guckt sich dann jedes Bild an.
Ach du Scheiße.
Und guckt, ob du irgendwas falsch gemacht hast und entscheidet dann, ob du wieder online kommst oder nicht. Und ich war 2 Wochen lang gesperrt. Im Prinzip habe ich eigentlich nichts falsch gemacht. Es wurde, glaube ich, ein Bild aus meinem kompletten Feed, ich weiß gar nicht, ich habe bestimmt 500, 600 Beiträge, ein Bild rausgenommen.
Was war das?
Weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube, da habe ich von einer Amerikanerin ein Bild gescreenshottet und bei mir hochgeladen und meinen Kopf
raus.
Mein Kopf aufs Baby
so
gemacht.
So doof immer aussieht, wie das ist.
Voll doof.
Das ist einfach ganz toll. Du hattest ja auch mal so ein richtig so mit in Österreich, glaube ich, in Österreich war es so eine. Ach nee, bevor wir darüber reden, möchte ich noch eine andere Geschichte werden. Es gab mal so eine Geschichte, da hast du so getan, als wärst du die Freundin von irgendeinem Heini.
Roland Trettl.
Und ich kenne diesen Heini aber nicht.
Roland Trettl ist ein Fernsehkoch, ein TV-Koch, ein Tiroler TV-Koch, der mit The Taste auf Sat.1 läuft, das glaube ich.
Ja.
Das ist übrigens eine meiner Lieblingssendungen. The Taste, einfach so müssen Löffel designen, Löffel kochen, die Köche. Und dann Frank Rosin, Roland Trettl, Poletto, Cornelio Poletto und wie heißt der? Der Franke, Thomas.
Lenzen und Partner?
Lenzen und Partner. Verdammt. Nee, also noch ein vierter Fernsehkoch. Und der beste Löffel gewinnt halt letzten Endes die Show, dann nach vielen, vielen Folgen. Und einer dieser TV-Koche ist halt Roland Trettl. Und ich fand den halt total süß. Der hat unter anderem auch auf einem anderen Sender noch so eine Dating-Sendung.
Ich habe von dem noch nie was vorher
gehört. First Dates oder so. Und ich fand den halt immer so ganz. Ja, mir hat er halt gefallen.
Ah, das war sogar mit einer echten Intention.
Ja, der hat mir echt. Nein. Also ich fand's halt, ich habe mal aus Gag halt ein Bild gepostet, wo ich eigentlich in Realität mit meinem Freund am Esstisch saß oder in einem Restaurant und habe aber dann den Kopf von Roland Trettl auf den Körper meines Freundes gemacht, sodass es halt aussah, als wäre ich total verliebt mit Roland Trettl, gerade beim romantischen Dinner.
Und er hat ja dann runtergeschrieben.
Träum weiter. Nur meine Frau darf mir so nahe kommen. Und das war halt nicht witzig gemeint, ne?
Ja.
Sondern so ein bisschen so stichig auch gemeint, weil ich hatte halt einen Text drunter geschrieben, ich und mein Süßer genießen einen Abend, bla bla bla.
Könnte auch so ein bisschen irre rüberkommen.
Ja, voll
wenn Roland
irre.
Trettl ist, dann
voll irre.
So,
Vor allem, ich habe ja dann auch, um den weiterhin ein bisschen zu ärgern. Ich habe mir dann immer, wenn ich die Sendung angeguckt habe, habe ich dann immer so die ganze Zeit meine Zunge gefilmt. Oder so, das könnte jetzt deiner sein, Roland.
Das finde ich ein bisschen
so ganz
eklig, sogar beim Zuhören.
Total unangenehm, allein schon zuzugucken. Aber ich muss dann selber schon schreien vor Lachen mit dem Gedanken, dass Roland Trettl gerade mit seiner Frau auf dem Sofa sind. Und so eine total irre, wo auch so Siggi-Bilder dann auf meinem Instagram-Account sind, so total irre, macht ihm so Avancen. Und dann hat er halt runtergeschrieben, mit ganz vielen Ausrufezeichen, träum weiter, nur meine Frau darf mir so nahe kommen. Und dann habe ich das Spiel noch ein bisschen weiter gespielt und dann fand ich das aber irgendwie so humorbefreit und hatte dann auch noch, der hat mit, wie heißt der, nicht Tim Raue, sondern Tim Melzer, war ja dann auch mal eingeladen bei dieser Kitchen Impossible oder wie das heißt. Und dann fand ich den so unsympathisch, dass ich unsere Beziehung beendet habe. Jetzt, ich habe Schluss gemacht und seitdem kommt mir Roland Treptl nicht mehr ins Haus.
Das ist so ein bisschen wie diese Romane, wo dann so eine Frau durchdreht und so ein Ehemann so ganz krass, bis er sich umbringt
ja.
oder so.
Sorry, Roland.
Der Grund, warum du eigentlich hier bist, da waren wir ja mit angefangen.
Ist ja auch, interessant.
Weil du im Prinzip bist du ja auch eine Journalistin, die sich eben mit diesem Instagram auseinandersetzt und das auf einer, also du schreibst keine Reportage darüber, sondern du stellst dieses System bloß, indem du dich darüber lustig machst. Mhm. Und ich fand eben die Methode, die du gewählt hast, sehr gut, weil du die Influencer mit ihren eigenen Mitteln schlägst im Prinzip. Also du erreichst ja auch eine hohe Aufmerksamkeit mit dem Quatsch, den du machst, wenn du da dein Bild rein retuschierst oder dich mit irgendwelchen Montpreneure, so heißen die ja, mit Montpreneuren anlegst aus Österreich.
Ich retuschiere übrigens oder ich manövriere mein Gesicht übrigens nicht mehr in andere Gesichter, weil ich Angst habe mittlerweile vor Lizenzverletzungen oder vor Bildrechten.
Musstest du Strafe zahlen?
Nee, gar nichts.
Okay.
Gar nichts. Aber letzten Endes, es ist halt so eine Grauzone. Instagram ist ein amerikanisches Unternehmen. In den Staaten gibt es nochmal ein anderes Rechtssystem, was Urheberrechte angeht oder was Bildrechte angeht, als hier in Deutschland oder in Europa. Instagram lässt da auch nicht wirklich durchscheinen, was wirklich erlaubt ist und was nicht. Das lässt sich an dem Beispiel erklären. Man kennt es vielleicht, hier Männernippel ist okay, Frauennippel nein. Oder aber manchmal, wenn, also eigentlich steht da ganz klar drin, sexistische oder sexuelle Anstößigkeiten oder Nacktheit von Kindern oder sowas ist verboten. Aber letzten Endes, ich kann dir jetzt innerhalb 5 Minuten kann ich dir 10 Bilder von nackten Kindern zeigen, wo man auch die Geschlechtsteile sieht, die ich auch versucht habe zu melden, die dann da drin bleiben. Dann kriegst du ja dann immer so eine Nachricht von Instagram zurück. Toll, danke für deinen Support. Toll, dass du möchtest, dass Instagram eine bessere und sichere Plattform wird. Aber wir konnten kein Problem finden bei diesem Bild. Und das zeigt eigentlich, dass dieses ganze System, was die da haben, total nichtig ist.
Du machst ja auch einen Podcast.
Richtig.
Da bin ich ja auch bald Gast, und zwar indem ich einfach mich auf den anderen Stuhl setze, gleich gegenüber. Und da machst du ja auch relativ ernste Themen. Und du hast ja
auch
einmal diese Pedo-Geschichte oder dieses mit, du hast dich als junges Mädchen ausgegeben, auf welcher Plattform?
Das waren mehrere. Ich habe mich einmal bei Kick. Das ist eine
Kick?
Kick ist eine Messenger-Plattform. Ist ähnlich, sage ich mal, wie WhatsApp. Nur, dass du bei WhatsApp brauchst du ja eine Nummer.
Ja.
Und bei Kick kannst du andere Leute finden in Chatrooms. Also es ist wie WhatsApp, aber mit Chatrooms.
So wie früher Knuddels?
Oder ja, genau, wie Knuddels eigentlich.
Ja.
Auf Knuddels habe ich mich auch angemeldet.
Gibt es noch?
Gibt es noch?
Das war ja immer, wenn du dich als Mann auf Knuddels anmeldest, es ist eigentlich dein Pedo-Zertifikat.
Richtig,
so,
richtig.
Das ist so, deswegen habe ich mich da auch nie angemeldet. Weil das so selbst mein Bruder, der 7 Jahre jünger ist, als ich in der Zielgruppe gewesen wäre, fand es immer da so komisch.
Ist es auch. Ich war tatsächlich früher nie auf Knuddels unterwegs. Weiß auch gar nicht. Nee, hat mich eigentlich nie interessiert. Ich war mal so antennebayernchat.de oder so.
Neon war ja unser Facebook. Und was war denn, also meins? Du bist ja 14 Jahre jünger als ich. 22 Jahre jünger als ich.
Du meinst 34 Jahre jünger.
Bevor Facebook, stimmt, da hatte man dann immer so dann
StudiVZ, ICQ, MySpace.
Oder wie war das? Ja, genau, so war das.
Ja.
MySpace, genau.
Kick ist wie ICQ auch ein bisschen, ja. Nur, dass es halt bei ICQ auch keine Chatrooms gab. Und bei Kick ist es so, dass du Chatrooms suchen kannst. Also, wenn du interessiert bist an jungen Mädchen, würdest du jetzt sowas eingeben wie Germany, Girls oder was halt junge Mädchen so mögen. Brauchst du halt dann nur Elsa oder... Du sagst auch schon, es ist so. Ich habe mich auf Knuddels dann, also die Vorgeschichte ist die, dass ich einen Podcast gemacht habe, beziehungsweise 3 schon, mit einem Cyberkriminologen. In der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, wie Eltern beziehungsweise Erwachsene Kinder im Internet präsentieren oder inszenieren und was das für Konsequenzen haben kann. In der zweiten Folge, da ging es darum, wie Kinder das Internet nutzen, weil wir ja de facto ein Internet erschaffen haben, das für uns Erwachsene ist, das aber auch mittlerweile Kinder nutzen, ist aber für Kinder nicht sicher. Ist ja nicht mal für uns Erwachsene richtig sicher.
Ja.
Und für Kinder halt demnach schon überhaupt nicht, weil es ja total möglich ist, wenn man sich jetzt einen Spielplatz vorstellt, wenn jetzt dann ein 50-jähriger Typ ein 3-jähriges Mädchen anspricht, dann würde es jeder aufschreien. stehen und sagen, um Gottes Willen, sag mal, wer sind Sie und ja, was wagen Sie? Aber auf im Internet gibt es niemanden, der aufpasst, dass ein 50-Jähriger, von mir ist jetzt keine 5-Jährige, aber eine 10-Jährige anschreibt. Und die, ja, können dann frei miteinander chatten und keiner kontrolliert das. Und da ging es in dieser Folge darum. Und dann haben wir noch eine Folge aufgenommen, da ging es um die Gefahren für Erwachsene im Internet, weil wir uns ja immer so überwissend betrachten, was, ja, ist Generation Internet, wir wissen eigentlich gar nichts.
Ich habe jetzt gestern bei Google nach 1000 Jahren, weil ich es auch bei Apple schon benutze, diese zweifache Authentifizierung, dass,
ja,
du eine SMS bekommst.
Auch, ja.
Und das,
ich
hat
auch,
mir echt so das, wie unangenehm das ist, dass dir das erst dieses vollständige, ja, Sicherheitsgefühl, ja, gegeben hat. Dieses so, ich habe auch irgendwann angefangen, nicht mehr dieses Passwort, was ich damals im ITG-Unterricht 1998 entwickelt habe, weiter zu benutzen. Ich habe jetzt auch so ganz, jede Anwendung hat ein eigenes, individuelles, nicht kein Wort, sondern so Kombination, Striche, Zahlen, Buchstaben.
Alleine, dass du das schon gesagt hast, war falsch.
Oh.
Weil jetzt weiß jeder, okay, Thilo hat nicht ein Passwort, das heißt seine Mutter, sondern er benutzt Passwörter mit, vielleicht mit, du hast sogar Strich gesagt, unterbewusst, mit Zahlen.
Ja.
Und dann kann man sich das,
ja,
gut, vielleicht
selber
zusammen.
Nee, kannst du nicht. Also das,
okay, kann man nicht,
kann
aber
man
du
nicht,
weißt den Gedanken, ne?
Ja,
man,
also den Gedanken kannst du aber auch haben, ohne dass du sagst, ja, weil jeder Mensch sollte vernünftige, schwere Passwörter haben. Also damit kriegst du ja das Passwort auch nicht raus, nur wenn der Zuhörer jetzt hier weiß.
Machen aber 90% nicht.
Ja.
Also kannst du so eine Liste angucken.
Na, meine Eltern zum Beispiel.
Siehst du?
Die haben jetzt aber auch sichere Passwörter.
Also es gibt tatsächlich so ein Ranking im, kannst du ja im Internet einfach googeln, von den meist benutzten Passwörtern der
Passwort,
Welt.
Ne?
Ja, und es ist meistens so 1234, 4321, 000, das eigene, ja, Geburtsdatum, der Name, Vornamen, also total dumm eigentlich, oder Passwort oder,
ja,
so, ne? Naja, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ich mich damals ausgegeben habe auf Knuddels als 13-Jährige. Knuddels ist übrigens erst ab 14. Das heißt, ich habe dann auch erstmal Ärger bekommen von ein paar Hates erst ab 14.
Ja.
Aber ich habe meinen Kick-Namen da angegeben bei Knuddels in dem Chat. Ich habe schon, hey Leute, hey, und mach süße Smileys. Ich heiße, weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich heiße Lena und ich würde gerne neue Friends finden und hier ist mein Kick-Name. Ey, dann hat es halt keine 5 Minuten gedauert, machst ding, 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 ding.
Ja.
Hatte währenddessen Kick natürlich runtergeladen und habe dann wahnsinnig viele Anfragen bekommen. Und ich sag mal, von 30... waren so in den ersten 15 Minuten, waren es vielleicht so 30 Anfragen, waren 28 Männer, die über 18 waren.
Puh.
Ja, und ich habe das Spiel dann so ein bisschen mitgespielt. Die 90% von den Männern, mit denen ich dann geschrieben habe, da war ganz klar, dass die sexuelle Absichten hatten.
Warum? Das ist so. Also, ich habe mich lange mit dem Thema Pädophilie auseinandergesetzt, aus wissenschaftlicher Sicht, weil meine damalige Freundin Psychologin ist und wurde und sich auf Pädophile spezialisiert hat. Und das hat meine Einstellung zu Pädophilie, nicht, dass ich jetzt so wie, hey, Pädophilie
ist
super.
Es ist eine Krankheit.
Es ist eine Krankheit,
ja,
und man kann, muss damit sachlich umgehen. Und
richtig,
diese, was Bild macht zum Beispiel, ist der falsche Weg, weil Männer, die das empfinden, viele von denen haben auch diesen Zustand, nicht nur Männer, auch Frauen,
ja,
sagen, sie finden es ganz fürchterlich,
ja,
dass
richtig,
sie so empfinden. Und
richtig,
wenn du dann eben so eine Bildschlagzeile hast, wo drauf steht Pimmel ab und schneidet ihnen den Körper ab, dann melden die sich natürlich nicht bei freiwilligen Hilfeorten, weil die Angst haben vor der gesellschaftlichen Ächtung.
Korrekt. Und es sind halt auch gar nicht so wenige, ne? Also man denkt immer, das ist,
ja,
so niemand, außer irgend so ein Teil ekliger mit Hornbrille. Nee,
es sind halt echt viele.
Und
man kennt ja auch die Geschichten, also wenn du dich damit beschäftigst tatsächlich, ich habe dann in meinem Studium als Kulturwissenschaftler, habe ich mich dann auf der andere Seite bewegt, auf diese Kulturgeschichte mit diese Kinderliebe, wo kommt das her?
Mhm.
Und dieser Satz, den ganz viele Mädchen oder junge Frauen sagen, der Kuss vom Onkel. Das,
ja,
ist ja, das hört man ja ganz oft, diese komischen Berührungen, komische zu lange Küsse auf die Wange.
Ja.
Und das ist ja, das heißt ja dann, so ungewöhnlich kann das gar nicht sein, weil man denkt ja immer, das sind irgendwie so, auf 100.000 Deutsche kommt irgendwie ein halber Pädophiler. Kann gar nicht sein.
Nee.
Beziehungsweise muss man auch nochmal aufpassen mit der Begrifflichkeit, weil ein Pädophiler ist nochmal was anderes als jemand, der zum Beispiel auf eine 14-Jährige steht. Das ist kein Pädophiler.
Richtig.
Aber das ist dann so, das ist nochmal eine extra Debatte. Können wir,
ja,
auch mal den Pedo-Podcast machen wir dann einfach dazu. Das ist auch ein zu ernstes Thema. Wir wollen ja eigentlich was Heiteres besprechen. Aber erzähl weiter, wie das dann ausging mit dem, dass du dich bei Knuddels angemeldet hast.
Ja, ich habe dann natürlich heiter mit denen so ein bisschen hin und her geschrieben. Ich habe das natürlich nicht aus privaten Zwecken gemacht oder um mich besonders zu entsetzen, wie schlimm eigentlich die Lage ist, sondern ich habe das für den Podcast gemacht, beziehungsweise für meinen Instagram-Kanal gemacht, um den Leuten mal zu zeigen, wie fahrlässig man eigentlich Kindern und Jugendlichen ein Telefon in die Hand gibt und das nicht bewacht. Weil es einfach super einfach ist für einen erwachsenen Mann, der Interesse hat an jungen Mädchen. Ganz ehrlich, die müssen. Es bedeutet nicht, wenn ein erwachsener Mann sexuelle Kommentare abgibt oder ein Mädchen solche Nachrichten schickt, dass der die auch missbrauchen will.
Ja.
Aber es ist auch möglich. Also es liegt jetzt nicht so viel dazwischen. Und alleine, dass, dass diese Möglichkeit besteht, dass es funktioniert, dass so viele Männer mich theoretisch als damals, also ausgegebene 13-Jährige, kontaktieren können, ohne dass irgendjemand da eingreift. Die Plattform nicht. Also wie kann das funktionieren?
Ja.
Das Internet gibt es jetzt seit, weiß ich, dass wir das so nutzen, wie wir es nutzen, seit 20 Jahren vielleicht, dass man auch so miteinander agiert und so. Und ich meine, dieses Problem, das hatte ich, wenn ich mich daran erinnere, als 12-, 13-Jährige auch schon.
Ja.
Aber ich habe mich erst jetzt, letztes Jahr wieder daran erinnert, wie normal das für mich war. Und das ist das Irre daran, dass es eigentlich für jedes Mädchen und jede Frau, die ich kenne, normal ist, dass man im Internet sexuell belästigt wird. Aber man tut das ab. Weil man sagt, ja, so Internet, da, natürlich sind da lauter Spinner, die mir irgendwie einen Schwanz zeigen wollen. Ey, wie viel Dickpics ich in meinem Leben schon geschickt bekommen habe. Aber weißt du, wie suffisant ich das sage? Aber letzten Endes ist es sexuelle Belästigung, wenn mir jemand seinen Schwanz schickt, ungefragt. Das ist sexuelle Belästigung. Und ich als erwachsene Frau kann da vielleicht jetzt noch irgendwie einschreiten oder so oder mich wehren.
Aber wie, nur, wie kann man sich denn da eigentlich wehren? Also ich kriege auch manchmal Dickpics tatsächlich.
Ja.
Findet es dann aber immer faszinierend, was ich mich frage, so was soll... Also was soll jetzt passieren? Das ist ja bei dir dann genauso. Also warum solltest du, vergehst ja dann nicht vor Erregung, wenn du so von einem wildfremden Mann
nicht unbedingt, nee.
Bild bekommst?
Nicht immer, sage ich mal.
Und da frage ich mich dann immer, was ist die Absicht? Also außer, dass man einen Schreck davor bekommt, ist da ja keine andere, kann ja keine, es ist ja wie Geisterbahn, nur mit einem Pimmel.
Ja,
also
so, ja. Also es gibt...
Aber wie wehrst du dich dann dagegen? Also kannst du dich wehren? Also bietet...
Ich glaube nicht. Ich glaube noch nicht. Außer es ist eine Minderjährige. Also ich glaube, wenn du, die sind nicht minderjährig, sondern wenn du unter 14 bist, glaube ich, und bekommst solche Bilder, dann ist das eine andere Sache.
Okay.
Ja, aber ich glaube, als Erwachsene ist es schwierig. Ich weiß nicht, ob du von dem Fall gehört hast von der Politikerin, ich glaube, in Österreich, die sexuell belästigt wurde über Instagram oder Facebook, ich weiß nicht genau, von einem Mann. Und der hat ihr auch solche Bilder geschickt und hat ihr auch solche Sachen geschickt. Oh, du bist heute vorbeigegangen, ich würde dich gerne ficken oder was weiß ich. Und sie hat diese Nachrichten veröffentlicht. Was dann da rausgekommen ist, dass sie verurteilt wurde, weil sie quasi private Nachrichten veröffentlicht hat.
Das ist ja krass.
Ja. Weil sie quasi konnte das nicht als reine sexuelle Belästigung ausmachen, auch wenn sie sich belästigt gefühlt hat. Aber es war halt, er hat sie ja noch nicht angefasst oder er hat dann gesagt, ja, aber das war ich gar nicht, das hat jemand anders, war auf meinem Handy oder so. Es ist wirklich schwierig und ich finde, dass da, dass das auch nicht die Aufgabe jedes Einzelnen unbedingt ist und ich finde, dass das eine Sache auch des Staates ist. Also, wieso kann man das Internet. Wieso ist es so ein rechtsfreier Raum? Das kann nicht sein.
Ich meine, die ursprüngliche Idee dieses rechtsfreien Raums war ja mal ganz schön. Ich fand ja diese, also ich habe Internet angefangen zu benutzen, noch bevor Internet Internet war, so BTX, also Nerd-Zeiten. Und ich fand es total toll, aber das war unschuldig. Also so, da gab es, ich meine, wirklich, das ist einer der ersten Dinge, die ich in der Vor-Internet-Zeit gefunden habe, waren Pornos auf so ein, das sah dann immer aus wie Videotext und dann hast du irgendwie so eine Sternchen, was man heute auf Many eingibt, um so seinen komischen Callja, D2-Callja-Status abzurufen, konntest du so Sternchenzahl Raute eingeben und dann bist du so auf die nächste Videotext-Seite gekommen und da konntest du dir dann so ein Pornobild runterladen, was über die Telefon...
Hat 4 Stunden gedauert.
Ewig gedauert, das wurde über die Telefonrechnung abgerechnet. Also du hattest dann irgendwie so Dolly Buster... Nackt, 1,99 Mark.
Aber war das nicht total verpixelt dann?
Nee, es war schon okay. Also,
war okay.
Also es war schon pixelig, aber es war in Farbe. Und aber sozusagen dieses das war trotzdem unschuldig. Also du hattest dann so dieser rechtsfreie Raum hatte nichts Bösartiges an sich. Und in den letzten 10 Jahren ist das Internet irgendwie so schlecht geworden. Es ist so mit den Menschen zusammen, die Menschen haben das Internet versaut.
Ja,
so.
Wie sie alles versauen eigentlich.
Ja, wie sie alles kaputt machen. Ob Amazonas oder Internet spielt keine Rolle, alles kaputt.
Alles geht kaputt.
Und das finde ich so schade. Mhm. Also so dieses, was du erzählst über alte Männer, die irgendwie junge Mädchen anbaggern bei Kick oder Knuddels, das ist ja auch nur ein Mühe der Schlechtigkeit des Internets. Von irgendwie Waffenhandel, richtig. Menschenhandel, Drogenhandel.
Es geht alles.
Es geht ja halt
alles. Weißt du ja auch. Ja. Haben wir ja auch gesehen.
Deswegen, ne? Das ist ja auch einer der Gründe, warum du hier bist, weil du eben nicht nur lustig bist, sondern auch so eine ernste Aufgabe dir machst. Und mich würde wirklich interessieren, was war der Anlass dafür? Also warum wolltest du diese dreiteilige Podcast-Serie machen und warum wolltest du gerade dieses doch recht heikle Thema auch besprechen? Weil man kennt dich ja im Internet, wie gesagt, als Siggi mit Doppelkinn oder als Marvin.
Oder Marvin, ja. Marvin. Oder Toya Girl. Also ich mache ja auch viel Quatschbilder oder so. Ich glaube, weil mich Instagram an sich so aufregt, weil es eigentlich nur um Selbstdarstellung geht und weil es einfach alles Fake ist und nur Oberflächlichkeiten. Und ich bin einfach der Meinung, dass wenn man nur Oberflächlichkeiten und Schönheit konsumiert, dann ist es halt eine Verdummung. Und das ist aber dieser Trend, den wir halt gerade haben. Ich meine, wem eifern junge Mädchen hinterher? Das sind Kylie Jenners und Gigi Hadids, die alle überhaupt nicht so geboren worden sind, wie sie jetzt aussehen. Ach. Was? Also, das ist, oder nicht Gigi, wie heißt sie, Bella? Also, das sind Schönheitsideale, die eigentlich, die konstruiert sind. Es ist alles nicht echt. Und wenn wir uns gerade deutsche Blogger oder deutsche Influencer angucken, da geht's dann irgendwie nur um Duschschaum und ich habe das gekauft.
Das finde ich am tollsten.
Und hier ist mein Kleid und das ist daher.
Ich finde am tollsten, da muss ich kurz dich unterbrechen. Ja. Wir haben für die dritte Staffel eine Folge gedreht über Kreuzfahrten. Und wurden dann eingeladen von so einer Kreuzfahrtfirma und wir haben den
Blogger mit auf dem Schiff.
Und da waren dann halt die Blogger auf dem Schiff. Und ich wollte mit einer Bloggerin dann das zusammen machen.
Ja.
Die weigerte sich aber mit mir zusammenzuarbeiten, weil ihr Insta-Hubby und gleichzeitig auch Manager das verboten hat. Der meinte so,
krass.
Du kannst mit dem nicht, ich glaube, das ist meine Mutmaßung, weil die dann einfach abgesagt hat auch. Die heißt Design-Dschungel. Darf ich das eigentlich dann sagen?
Ist das eine Deutsche?
Ist eine Deutsche, aus Hamburg kommt die, glaube ich. Und zum Zwecke dieses, als Vorbereitung, dass ich hatte auch nichts Böses mit ihr vor. Ich wollte ja wirklich nur mit ihr wissen, so wie das ist, so als Influencer. Ich hatte wirklich nichts Böses mit ihr vor. Also wirklich nicht. Ich muss das betonen, weil ich einfach auch, ich finde es ja auch, es ist ja halt ein Berufsfeld. Wir würden uns ja auch nicht lustig machen über Werber oder wir würden uns auch nicht lustig machen
ich
über...
Schon.
Ja, aber es hat eine Berechtigung. Oder zum Beispiel, wir machen uns ja auch nicht lustig über den Jungen, der vorne auf der Kinderschokolade drauf ist. Also das ist halt so, mehr ist es ja nicht.
Nee, Werbung ist per se nichts Schlechtes. Also versteh mich nicht falsch. Finde ich okay.
Und wir machen halt diesen Film über die Arbeitsbedingungen auf Kreuzfahrtschiffen und sehen dann das waren 1000 Influencer aus ganz Europa, Wahnsinn. Weltweit, und wir mit unserer Kamera und ich irgendwie so aussehend und nicht irgendwie mit, weißt du, es war so mit einer Übernachtung und ich hatte irgendwie so einen kleinen Daypack, kam ich da an. Und die Influencer kamen für diese eine Übernachtung, oder zwei waren es, mit so riesigen Rimowa-Schrankwandkoffern, wo du so da, und die haben dann auch wirklich, auch das ist Arbeit. Ich konnte das beobachten, wie die so...
Das darf man nicht unterschätzen. Es
alle
ist wirklich
10 Minuten
Arbeit.
Anderes Outfit und wie freudlos die Gesichter dazwischen waren. Das war dann immer so dieses Schlüpper an, Schlüpper aus, T-Shirt, Pullover, Gucci.
Während sie quasi die Texte verfasst haben, wie viel Fun sie haben, wie geil alles ist, haben sie so mega genervt aufs Handy.
Und dann kommt das Foto. Oder das auch das Geile ist, du hast dann so ein Pulk an Influencern, an der Reling, an diesem einen Ausblick und dann wechseln die sich ab und alle posten so dieses, weißt du, Sonne, es geht so durch den Hintergrund.
Ja.
Mein Lieblings, was leider Influencer nicht mehr so richtig machen, das ist, ich versuche die Sonne festzuhalten mit meiner Hand, was ich dann auch immer als Foto mache mit Sehenswürdigkeiten, aber dann ist die mit Absicht immer so ganz weit weg. So.
Oh, es ist ja voll 2010, Tilo.
Ja, weil es mir gefällt. Und jedenfalls, das zu beobachten,
das ist fake.
Aber wie traurig das ist. Und dann habe ich mir die Kommentare auf diesem Design-Dschungel, ich habe das dann einfach verfolgt, ohne dass wir darüber sprechen konnten in der Sendung. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass sie traurig war, aber die hat halt einfach ihren Job da gemacht, hat sich dann auf so eine Bank geregelt, Rickel und Fotos davon machen lassen. Und dann irgendwie so, ich enjoy hier meine Time auf der Dingsbums of the Sea.
Das in Englisch ist ganz wichtig auch.
Anzeige. Es stimmt halt nicht. Die war da 2 Tage zum Ackern. Siehst du? Die hat es nicht enjoyed. Die ist dann von Sitzbank zu Reling, zu Zimmer, zu ich trinke hier einen Aperol Spritz, irgendwie wie meine 60-jährige Mutter, irgendwie im Korbstuhl. Die ist so... Und das hat mich traurig gemacht.
Tut's auch. Und mich macht es auch traurig. Und mich macht vor allem traurig, dass diese Menschen anscheinend gar nicht wissen, was sie für ein Influence als Influencer eigentlich haben und wie viele Leute ihnen folgen, die dann als Vorbild nehmen. Ich meine, weißt du, wenn man den ganzen Tag nur Schminke und Klamotten und Reisen und Infinity Pools konsumiert, dann lebt man ja auch nur in dieser Bubble. Und ich habe das einfach als wichtig empfunden, auch mal über andere Themen zu sprechen, weil ich einfach der Meinung bin, dass jeder, der eine gewisse Reichweite hat, eine Verantwortung hat.
Bist du dann sowas wie Dreisat, der Influencer?
Oh, das ist ein schönes Kompliment.
Aber wahrscheinlich ist es dann so, du machst auch mal was Schönes, aber du machst auch mal was Anstrengendes, was deiner Funktion, als du erreichst Menschen, gerecht wird. Vielleicht bräuchte man sowas wie eine Sendelizenz für vielleicht bräuchte man sowas wie im deutschen Fernsehen, dass du nur als Sender eine bestimmte Aufgabe, eine Verantwortung gegenüber deinen Zuschauern hast.
Also ich bin der Meinung, dass, ich meine, wie soll man das steuern? Aber jeder, der eine gewisse Zahl von Followern hat, der muss sich, also eigentlich müsste man so einen Instagram-Führerschein machen oder so, dass sobald du eine gewisse Anzahl von Followern hast, hast du einfach eine Verantwortung. Und ich stelle das auch gleich für erfolgreiche Musiker, Schauspieler, für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Sobald du in der Öffentlichkeit stehst und das auch möchtest, Es gibt ja auch Leute, die aus Versehen da reinrutschen, aber das möchtest und die ganze Zeit Content produzierst, dann musst du dir bewusst sein, dass du eine Art Vorbild bist. Egal, ob du das willst oder nicht. Es gibt ja auch genug Rapper, die dann irgendwie sagen, mir doch scheißegal, ich bin kein Vorbild. So, doch, bist du. Ja. Egal, ob du es willst oder nicht. Und ich finde einfach, dass man diese Verantwortung übernehmen muss. Man muss sich bewusst sein, man muss aufpassen, was man da hinausbläst. Oder vor allem, was man nicht hinausbläst. Und das ist eigentlich das, was mich noch viel mehr aufregt, weil als in Chemnitz irgendwelche gerade ausländisch aussehenden Menschen durch die Straßen gejagt wurden, haben die alle die Schnauze gehalten. Und ich finde halt, wenn sowas in unserem Land passiert, in dem die selber leben, von dem sie auch irgendwie Geld generieren, weil die Marken auch in diesem Land sitzen und über sowas die Schnauze halten, das finde ich bitter.
Da hat ja Helene Fischer sich was zu geäußert. Ne? Wir sind mehr, hat sie ja gepostet. Und
endlich,
hat sich,
ja.
Hat sich, ja, aber es hat mich so, weil letztendlich bist du nicht verpflichtet.
Nee.
So. Und in dem Moment, also ich habe kein Verhältnis zu Helene Fischer. Ich habe auch noch nie ein Lied von ihr gehört, außer Atemlos auf, wenn Leute das mitsummen und ich dann einen Ohrwurm habe zu einem Lied, was ich nicht kenne. Und das aber nicht, weil ich es nicht mag, sondern einfach, weil ich es nicht mag.
Das war toll, sie es gemacht hat.
Und das fand ich gut.
Ja.
So, und Design-Dschungel hat nichts gepostet.
Du, es hat fast niemand was gepostet.
Warum? Ist es aus Furcht oder weil die Leute sagen, das ist nicht meine Aufgabe oder was ist da? Oder haben sie Angst, wirklich ihre Werbekunden zu verjagen?
Ja, ich glaube, also es gibt mehrere Aspekte. Caro Dauer sagt ja zum Beispiel, dass sie, also steht ja ganz offen dazu, dass sie sich nicht politisch äußert und sich auch jetzt ihre eigene Meinung nicht immer überall sagen würde. Ich bin aber der Meinung, dass manche Dinge, die um uns herum passieren, haben nichts mit Politik zu tun, sondern sind einfach, also sowas wie Rassismus ist für mich nicht unbedingt politisch. Das ist ein gesellschaftliches Problem und da muss man nicht politisch oder unpolitisch sein. Da muss man sich dagegen positionieren.
Das Lustige ist, dieses unpolitisch sein oder sich nicht politisch zu äußern, das kenne ich eigentlich nur von unseren Eltern, wo man dann so, zum Beispiel war das so, als ich beim Stern angefangen habe, da meinte mein Vater zu mir, na, da hast du ja das richtige Parteibuch dafür. Also ich kann es ganz laut sagen, ich bin Mitglied der SPD und ich sympathisiere sehr stark mit dem linken Flügel der SPD, also nicht mit den Martin Schulzens und mit den Israel-Hassern aus der SPD, damit habe ich nichts am Hut, sondern ich bin eher der sozusagen der rechte Flügel der PDS oder der linke Flügel der SPD.
Ja,
also
okay.
Ich bin für eine soziale Marktwirtschaft, ich bin für eine Modernisierung der Gesellschaft, ich bin für großen Zusammenhalt und Toleranz und ich bin dafür und ich kämpfe dafür und wurde auch so erzogen. Und da war das dann aber so, aber sag's bloß niemandem. Also meine Eltern haben einem immer, die haben einem immer gesagt, sag nicht, dass du Mitglied der SPD bist.
Und sag ja nicht, was du gewählt hast.
Und sag nicht, was du gewählt hast.
Das ist bei uns auch immer noch so, muss ich sagen.
Das verstehe ich gar nicht, weil ich finde das gerade heute wichtig zu sagen, dass du apolitisch bist.
Ja.
Das ist also nicht apolitisch, sondern du bist A,
Klammer politisch.
Und B, du hast eine Meinung. Und deswegen, ich finde es okay, mit Leuten zu reden, die bei der CDU, CSU, AfD sind. Aber sozusagen zu sagen, ich bin gegen Ausländer, macht dich noch nicht zu einem politischen Menschen, sondern zu einem Idioten.
Ja.
Wenn du aber sagst, ich bin in der AfD und mag den Euro nicht und ich will nicht, dass die Leute hier nicht zuwandern und bin politisch deswegen aktiv, dann weiß ich, mit diesen Menschen kann ich jetzt, auch wenn er ein Idiot möglicherweise ist, oder auch nicht. Es gibt auch bei der SPD Idioten, es gibt in jeder Partei Idioten. Kannst du dich politisch darüber unterhalten, was die Lösung seines Problems ist und was der Lösungsansatz meines Problems ist bezüglich seiner Ängste? So, das geht. Aber wenn du eben einen Trottel hast, der sagt irgendwie auf Instagram oder Facebook irgendwie so, absaufen, dazu muss ich noch eine Anekdote erzählen. Das ist richtig krass.
Also, ja.
Wir glauben ja immer nicht, dass, also auch die Wirkungskraft, Strahlkraft des Internets. Wir haben letztes Jahr in Indonesien gedreht, illegalen Tierhandel und hatten...
Wie heißen die kleinen Tiere nochmal?
Loris, Loriäffchen.
Ja,
diese kleinen, diese ganz niedlichen, genau, Feuchtnasenaffen.
Ja.
Und da sagte uns, ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Podcast schon erzählt habe, aber es hat mich fasziniert. Und da fragte mich irgendwann diese Journalistin, mit der wir zusammengearbeitet haben, was bedeutet absaufen auf Deutsch? Also, what is the meaning of absaufen? Und ich dachte so, wie kommst du denn jetzt darauf? Na, da gibt es so ein Video, was hier durch das Internet durchgeht von diesen Leuten in Dresden, die dann irgendwie bei der Pegida-Demo dieses Wort gesagt haben. Und dann musste ich ihr das erklären und ich habe mich so geschämt. Und das ist halt so, dass selbst irgendwie so Ronny aus Dresden hat eine Verantwortung auch für Deutschland. Also sozusagen, die ganze Welt findet Deutschland toll. Also es gibt kaum ein Land, was sich kritisch zu Deutschland äußert. Aber dann haben wir so einen Ronny aus Dresden, der das uns versaut.
Krass, ne?
Ja, und das ist dann so... Also,
ja gut, das sind aber auch die Medien schuld, muss ich sagen. Also
das war das Internet. Das war einfach das ganz normal. Das war Facebook, wurde ja gestreamt auch und das hat sich ja dann verbreitet. Das war jetzt nicht der Tagesschaubeitrag von Jan Hofer, der irgendwie in Indonesien geguckt wurde, sondern das war tatsächlich wirklich einfach so ein Internetstream.
Ja.
Und ich sage auch immer, Leute, seid politisch, Aber ja. Seid vernünftig dabei. Also ihr könnt auch sagen, ich bin gegen Ausländer, aber lasst uns darüber reden.
Ja.
So. Und sei nicht nur gegen Ausländer, sondern argumentiere für mich vernünftig. Mhm. Und was ist dein politischer Ansatz dahinter? Und nicht, das ist deine Meinung. Das nützt keinem was, wenn das deine Meinung ist. Mhm. So. Wie sind wir jetzt drauf gekommen?
Es geht darum, ob es wichtig ist, seine Meinung zu sagen so, oder was die Verantwortung dahinter ist. Und ich meine, es gab jetzt erst vor 3 Wochen oder
ich
so.
Ich war aber auch still, muss man nebenbei sagen. Also ich habe zum Beispiel während der Chemnitz-Sache auch nicht, weil ich noch abgewartet habe. Ich wollte wissen, wie sich das entwickelt, wo das hingeht. Und ich hatte auch das Gefühl, ich bin so oft politisch auf meinen Facebook-Accounts und bei Uncovered, dass ich jetzt nicht nochmal betonen muss, ich bin gegen Nazis.
Ja.
So, ich muss es. Und das stimmt auch nicht. Ich bin nicht gegen Nazis. Ich bin gegen Nazis. Punkt. Das stimmt. Also ich bin gegen Nationalsozialismus, ich gegen Faschismus und Rassismus, bin ich absolut gegen. Aber gegen Nazis sein bedeutet gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen, also gegen einen Menschen.
Grenzt dann auch wiederum aus.
Genau.
Ja.
Und auch dieses Unfollow-Me fand ich nicht schlimm, das finde ich auch wichtig.
Ja.
Ich finde es auch wichtig, dass es sowas gibt.
Habe ich mitgemacht?
Ich finde es nicht schlimm. Ich hätte es auch gemacht, aber ich bin eben, das ist halt, halte ich für falsch, weil der gleiche Fehler wurde schon mal gemacht, nämlich 1990, wo alle Ossis plötzlich zu Idioten erklärt wurden, die sich von Wessis erklären lassen mussten, wie die Welt funktioniert. Und da wurde auch ausgegrenzt. So, und das
ich habe das mitgemacht, dieses Unfollow-Me. Und ich habe das mitgemacht, stehe auch noch dahinter, aber die Art und Weise, wie ich es gemacht habe, war falsch. Denn ich habe dieses Bild gepostet, einfach mit Unfollow Me. Ich hätte aber eigentlich, weil das einfach mein Ansatz ist und ich das schon immer so gemacht habe, sagen müssen, folge mir nicht, wenn du, das deine Ansichten sind, dass Rassismus toll ist und dass alle absaufen sollen. Wenn du aber darüber reden möchtest, oder wenn du darüber diskutieren möchtest, hier bin ich.
Ja.
So, und ich finde halt dieses, das ist im Prinzip, was ich gemacht habe in dem Fall und was die Kampagne auch wenn sie es vielleicht nicht wollte, aber bezweckt hat, ist es so, wir machen jetzt die Augen zu und die Ohren zu, damit wir euch nicht mehr hören, verpisst euch. Ja. Ihr könnt euch euer eigenes Instagram bauen und eure Nazi-Scheiße da propagieren. Das ist genau das, was du sagst. Man generiert eine neue Ausgrenzung und dadurch neuen Hass, neue Wut.
Und Futter.
Du und neues Futter.
Futter für Wut, weil die Linken verstehen uns nicht, die Liberalen verstehen uns nicht. Wir müssen unsere eigene Gruppe gründen. Und ich habe früher, bevor ich diese Geschlechtsverkehrgeschichten für geschrieben habe, habe ich sehr viel Neonazi und Nazi-Geschichten recherchiert und gemacht und auch mich mit vielen Neonazis getroffen. Also richtig aktive, Hitlergruß zeigende, Hakenkreuz auf dem Arm tätowierte Neonazis. Und das hat mir sehr viel gebracht, auch für die Arbeit bei Uncovered, weil ich treffe Folterer, ich treffe vergewaltigte Frauen, ich treffe Vergewaltiger, ich treffe Drogendealer, Süchtige, ich treffe alle die Düsteren, die Ausgestoßenen. Und auch ein Neonazi in Schwedt an der Oder ist ein Mensch, der in einem Interview, was ich geführt habe, vor mir angefangen hat zu weinen.
Und warum?
Weil er gesagt hat, es gab für mich 2 Optionen, als ich 16 war. Entweder werde ich Zecke oder ich werde Nazi. Mhm. Die Nazis waren lauter.
Krass.
Und dann habe ich mir meine Hand tätowiert, dann habe ich mir schön Hakenkreuze auf die Finger gemacht und so vorbei. Und dann saß der da und erzählte, ich wäre gern Drucker geworden. Und das hat mich so berührt, weil das auch noch so ein schöner Beruf ist. Mhm. So, und aber mit diesen Händen, und dann zeigt er mir seine Hände, stellt mich keiner ein. Ich habe mir mein Leben versaut. Und jetzt bin ich einfach Nazi, weil ich kann nichts anderes mehr sein. So, und dann, wusste, dass das Quatsch ist irgendwie, das ist eine reine pubertäre Provokation für ihn gewesen.
Aber der hat aus der Rolle nicht mehr rausgekommen.
Der kam nicht mehr raus und der war auch schon da war ich irgendwie Anfang 20 und der war so Mitte 30, Ende 30 und der weinte so, ich kann nichts machen, ich krieg Hartz IV und bin Nazi. So. Und das sind die dann besoffen gefilmt werden in Chemnitz. Mhm. Und das sind die dann stellvertretend für eine ganze Gruppe von Menschen steht, wo du dann auch den besorgten Opi hast, der eigentlich die Linken gewählt hat jahrelang und jetzt aber besorgt ist, weil er seine Rente nicht teilen will. Und damit schaffst du einen Begriff, Nazi und Unfollow Me, der ganz vielen Menschen nicht gerecht wird und der es uns als Linke, beziehungsweise als Mitte, viel leichter macht, mit diesem Problem umzugehen. Und deswegen bin ich da immer so, ach Leute, wir müssen nicht immer reden, wir können uns auch anbrüllen und ich brülle mich gerne an mit denen, aber wir müssen uns miteinander auseinandersetzen und bietet uns das Gespräch an und den Weg, den das Internet gegangen ist, dieses Unfollow Me, war mir einfach zu einfach zum Beispiel.
Ist korrekt,
und dieses Chemnitz-Ding, irgendwie so ein Riesenkonzert auf die Beine, ist toll und das erinnert mich an meine Jugend, wo irgendwie die 5-Sterne-Deluxe auf dem Alex waren, was dann abgeblasen wurde, das Konzert, weil es illegal war, weil irgendwo in Rostock, es war irgendwie Mitte der 90er, Ende der 90er gab es auch irgendwas und dann haben die einfach spontan ein Konzert gemacht und es sorgt für ein Gemeinschaftsgefühl löst aber nicht das Problem. Zu wissen, dass du viele Freunde hast, die auch links sind, löst nicht das Problem.
Löst nicht das Problem, ja. Also ich war in Chemnitz, bin da hingefahren, weil ich einfach ich wollte es mit meinen eigenen Augen sehen. Ich war nicht auf den Konzerten, muss ich sagen. Ich bin zu dieser Gedenkstätte gegangen und mich hat das ehrlich gesagt total schockiert, diese Atmosphäre, weil es waren Trauernde um diese Stelle, natürlich nicht nur Trauernde. Ja, da waren ganz klar Leute, die das für sich instrumentalisiert haben. Habe ich auch gefilmt und es war ganz klar zu erkennen. Und es waren Leute, die eindeutig, was sagt man, Nazi-Klamotten?
Thor Steiner?
Ja, also da unter anderem. Ja,
immer die Antwort, das ist keine Nazi-Marke.
Ja, aber halt sehr eindeutige, komischerweise hatten alle halt sehr eindeutige Klamotten an. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass da getrauert wurde. Es waren ein paar auf jeden Fall, die getrauert haben. Und ich höre dann von drüben quasi 200 Meter Luftlinie, KZ, ich bringe euch alle um, ich bringe euch alle um. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, nee, das, so geht's nicht.
Ja.
Das ist falsch. Ja, kommt hierher nach Chemnitz, komm, wir sind hier alle da. Aber natürlich ist es so, dass ein riesiger Prozentteil der Leute, die nach Chemnitz gekommen sind, wegen KIZ, wegen Kraftklub, ich weiß gar nicht, wer da alles noch gespielt hat.
Kesper war, glaube ich, auch noch
oder
da.
Kesper.
Materia war, glaube ich, also alle, die Creme de la Creme, die Haut, genau, Laute, wie man in Berlin,
genau,
sagt.
Genau, wegen diesen Personen dahin sind. Und ich finde das toll, dass so viele Leute da waren. Es ist wichtig zu zeigen, dass man so viele Leute mobilisieren kann. Aber ich fand es irgendwie nicht angemessen neben dieser Gedenkstätte. Weil was passiert ist, nach diesem Konzert sind sehr viele Leute, weil das Konzert vorbei war, zu dieser Gedenkstätte rübergepilgert, teilweise halt auch besoffen.
Ja.
Und wenn ich dann halt Leute sehe mit einer Antifa-Flagge schwingend, besoffen dann irgendwie zur Gedenkstätte kommen und Nazis raus schreien, während da wirklich Leute auch weinen, muss ich sagen, ey, sorry, aber hier läuft was falsch.
Ja, es ist halt immer... Das fällt, ich glaube, wer jetzt in die Welt guckt und wer auch eben Nachrichten liest oder Uncovered guckt, die Welt wird halt auch immer radikaler, weil wir immer verzweifelt.
Schwarz oder weiß vor,
ja,
allem.
Also das, ich dachte, wir hätten es eigentlich im Kalten Krieg überwunden, um ehrlich zu sein. Lustig, wir klingen jetzt beide wie so, herzlich willkommen beim Weltspiegel, das Sonntagsmatinee-Debatte. Ja. Also damals.
Können wir gleich noch ein bisschen über Sex reden, dann geht's
im
vielleicht.
Kalten Krieg, damals, da dachte ich, hätten wir das überwunden. Egal, wir sind aber, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind überraschend politisch jetzt geworden.
Krass,
in diesem Gespräch. Darauf dachte ich, kommen wir nicht hin, aber ist ja auch mal gut, kann man ja auch mal machen.
Ja, ist auch wichtig. Ja. Haben wir ja festgestellt, wie wichtig das ist.
Wie viel Zeit haben wir dann verbraucht? Vielleicht machen wir diesen fließenden Übergang zu deinem Podcast.
Ja, es ist 16 Uhr.
Ich guck mal kurz zur Regie. Haben wir eine Stunde ungefähr? Haben wir?
Ja, knappe Stunde.
Ja, das reicht.
Das reicht doch voll.
Reicht. Ich würde sagen, dann mache ich jetzt mal ein Schlusswort und
ja, bitte.
Gleichzeitig reiche ich dann rüber auf deinen Podcast und wir reden einfach weiter. So, aber erstmal das Schlusswort, falls ProSieben nicht möchte, dass ich mit anderen Podcasts zusammenarbeite.
Dass du eine Co-op machst mit mir, so nennt man das im Blog.
Obwohl, eigentlich bin ich noch nicht fertig, das fühlt sich so abgewürgt an.
Komm, wir machen das noch zu Ende.
Also wir haben jetzt dieses Thema durch.
Ja.
Dieses politisch sein, Instagrammer. Ich würde ja gerne mal so einen Film auch machen über Influencer, aber das lässt sich sehr... Habe ich eigentlich Mundgeruch? Weil mein Mundatem schlägt hier so zurück.
Es kann sein, dass ich auch Mundgeruch habe, weil ich habe nur gefrühstückt. Also bei mir ist es sehr wahrscheinlich.
Es tut mir sehr leid, falls da drüben so ein Müff ankommt, wollte ich das nicht. Egal, wir reden. Also ich wollte, dieses Influencer-Thema finde ich so interessant, aber du kannst es so schlecht filmen. Das ist so, du hast halt immer nur so muskulöse Menschen, die irgendwie an Stränden liegt. Die reden auch alle nicht wirklich mit dir, die erzählen dir nicht, was sie verdienen, weil sie da Angst haben, drüber zu sprechen.
Also das Ding ist, dadurch, oder das eigentlich ist es paradox, weil ich mache mich über diese Welt lustig. Letzten Endes bin ich aber auch ein Influencer beziehungsweise ein Blogger.
Klar.
Und natürlich habe ich auch Kooperationen. Natürlich habe ich jetzt keine...
Wie verdient man da?
Du, es kommt auf die Kooperation.
Ich möchte das wissen.
Es kommt auf die Kooperation an.
Okay, ich bin Persil und ich möchte, dass jetzt Toja aber billig die neue Persil, diese Kappendrink-Challenge startet. Du musst Persil aus der Kappe trinken.
Das würde ich sagen, das mache ich nicht.
Aber gab's da nicht dieses komische...
Gibt's nicht diese, aber es ist nicht diese, wie heißt
denn Tide, das? Tide, also Tide, das war noch diese... Das
Tide,
war diese,
genau.
Da dachte ich mir so, haben die das bezahlt, dass die Leute das machen? Weil das ist die beste Werbekampagne, die
Stimmt.
es gibt.
Also ich glaube, es kommt natürlich darauf an, was du für eine Reichweite hast, was du für Follower hast, aber ich sag mal, wenn jetzt eine Marke XY zu mir kommt und die möchte mit mir, weiß ich nicht, am Tag, die möchte ein Bild und dann soll ich noch eine Story oder so dazu machen, dann, also in meinem Fall, ich mache eigentlich fast nichts unter 1000 Euro, muss ich sagen, aber es liegt auch daran, dass ich nicht Produkte in die Kamera halte. Also lehne ich alles ab. Muss ich dazu sagen, ich würde mal behaupten, 90% der Anfragen ab, die ich bekomme.
Was kommt da? Ich habe noch nie eine Anfrage bekommen, aber was kommen denn da für Anfragen?
Also egal, ob das Klamottenmarken sind, ob das Getränkehersteller sind, Kaugummihersteller, Bonbonhersteller, Waschmittel war noch nicht dabei.
Nein, ich bin ich ein bisschen immer, also es gibt so Sportgruppen, denen ich folge aus Berlin.
Ja.
Und die eine hat irgendwie so ein Smart geschenkt bekommen. Da bin ich ein bisschen neidisch.
Das ist geil, ja.
Deshalb würde ich sagen, würde ich auch mit einem Smart das Bild fahren. Ist mir
würde
okay. Also da würde ich auch unterschreiben, ich habe jetzt ein Smart umsonst bekommen.
Also ich stehe halt dazu. Ich finde, dass Werbung wichtig ist. Und jetzt sagt vielleicht jeder, ja, sagt dir jetzt nur, wie sie bezahlt wird. Ey, ich lebe von Instagram. Jemand, der möchte, dass ich auf meinem Instagram Content produziere, der muss auch irgendwie in Kauf nehmen, dass er mich bezahlen muss.
Ja.
Und wenn er das nicht, also mir bezahlt ja kein Follower Geld. Aber irgendjemand muss mir Geld bezahlen, weil ich kann halt nicht von Likes leben. Und deswegen ist quasi das Kompromiss, dass ich Werbung mache. Und
ja,
ich finde, dass das halt bei mir extrem wenig ist. Und ich gehe auch nur Kooperationen ein, die wirklich zu mir passen. Zum Beispiel Comedy Central. Das ist jetzt kein Duschschaum. Ich finde, Comedy Central ist ein Sender, den ich halt selber auch gucke. Da kommt Family Guy und so ein Zeug. Das gucke ich sowieso. Da kann ich mich mit identifizieren. Da habe ich kein Problem mit.
Ja.
Ich würde jetzt aber natürlich keine Koop machen mit Coral. Ja. Oder halt mit Nestle oder so. Oder mit Produkten allgemein, wo ich sage, hey, nee, finde ich ausbeutend oder kann ich oder ist alles, was ihr vorgibt zu sein, seid ihr nicht. Also sowas mache ich nicht.
Das Lustige ist, bei mir funktioniert es das so, dass ich dann so eine T-Shirt-Marke zum Beispiel im Fernsehen anhabe oder auf Instagram, die ich mir dann aber alle selber gekauft habe.
Und oh
dann,
ja.
Und dann muss ich dann immer, von welcher Marke ist diese T-Shirt-Marke? Und dann muss ich, okay, das ist diese Firma oder jene davon, das sage ich jetzt nicht, dann wäre das ja, aber ich habe es ja bezahlt.
Ja, du hast immer, also ich Palace immer, hast du oft an, ne?
Nee, Palace habe ich nie.
Nee, Looky Looky.
Das hatte ich früher mal an. Ja. Tatsächlich habe ich die immer gekauft, aber das sind halt Freunde von mir, die kennst du, glaube ich, auch.
Ja.
Ja, genau. Und die machen aber keine T-Shirts mehr, deswegen musste ich bin ich jetzt umgestiegen auf Ambivalent. Das sind auch so Berliner, so eine Skater-Firma ist das. Und da kaufe ich mir die T-Shirts. Manchmal, ich kriege eine Mütze umsonst manchmal. Letztes Mal habe ich einen Basecap bekommen, habe ich direkt im Urwald verloren, einen Tag später.
Hallo Ambivalent, wir brauchen bitte eine neue Koop.
Und aber ich bezahle es halt selber und kann mir deswegen nichts vorwerfen lassen.
Ja.
Also so, das ist halt so, ist ein T-Shirt, die ich mir im Laden gekauft bzw. im Internet gekauft habe.
Finde ich auch nicht schlimm. Also was ich halt nur schlimm finde, ist, dass es Leute gibt, die Dinge tragen, die sie nicht tragen würden, wenn sie dafür kein Geld bekommen würden. Und was sehr auffällig ist, gerade zu Fashion Week, sieht man das immer schön, dass alle Blogger alle das Gleiche anhaben. Warum? Weil die Marken, die natürlich alle bestücken, das heißt, ein Schuh ist dann eigentlich nur erfolgreich, weil die ganzen Trottel-Blogger das umsonst bekommen und deswegen den Schuh tragen. Weil sie sich den halt dann, weil sie sich einen anderen dann nicht kaufen müssen. Und das ist halt so bescheuert. Das ist ja alles eine Blase, in der wir leben.
Ja, ja, wir sind so. Ich bin, kann mich dagegen auch nicht wehren.
Also nee, ich auch nicht.
Mein Air Max 91.
Siehste?
Will ich haben.
Ich kaufe mir auch Sachen, die ich, wenn ich auf Insta Leuten folge, die ich cool finde, die Sachen an ich cool finde, dann frage ich auch, wo ist das her?
Ja.
Also ist ja auch nicht schlimm. Finde ich überhaupt nicht schlimm.
Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort für den aktuellen Podcast, Thilo Mischke Uncovered. Es ist nicht schlimm.
Es ist nicht schlimm.
Es ist einfach nicht schlimm. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr
und,
gerne.
Und wer Interesse hat, kann einfach jetzt bei iTunes umschalten.
Richtig.
Auf deinen.
Nur auf iTunes?
Nee, auf Spotify auch,
Spotify,
oder?
Spotify, Soundcloud, weiß nicht, Deezer, was noch alles so gibt.
Und wir reden, also wir bewegen uns nicht mal weg. Wir bleiben vor dem Mikrofon sitzen und setzen den Podcast dort fort.
Richtig, es gibt gleich Teil 2 von Thilo und Toya. Dem
das klingt ja ganz gut.
Thilo Toya, ja. Toya Thilo, der Podcast. Teil 2.
Und jetzt machen wir nochmal die Variante, falls ProSieben das nicht möchte. So, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort gewesen. Danke, dass du mein Gast warst im Uncovered-Podcast. Das Problem ist, dass ich noch lerne, wie dieser Podcast gebaut werden soll. Worüber wir reden. Reden wir über Uncovered, reden wir über mich. Thilo Mischke Uncovered klingt so, als wenn ich nur Geheimnisse erzählen müsste. Politik. Aber ich finde, du warst ein sehr toller Gast und es hat mir sehr viel Freude gemacht, das zu erzählen.
Freut mich.
Dank dir, dass ich bei der SPD bin.
Hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielleicht trete ich ja ein jetzt, dank dir.
Dankeschön. Wir brauchen Mitglieder, unbedingt. Das ist auch sehr einfach. Wahrscheinlich kannst du auch Kanzlerkandidat werden in 2 Wochen. Das ist relativ easy.
Auch euch brauchen wir.